Ich kann bestätigen, dass Ansgar mich, als ich hier neu in die Gemeinde gekommen bin, sehr, sehr, sehr freundlich begrüßt und empfangen hat. Und von Anfang an war ich ein bisschen neidisch auf ihn. Bei seiner Haarpracht fällt mir auf, wo es bei mir fehlt. Aber man kann nicht alles haben. Wir sind in der dritten Predigt über Josef. Heute mit dieser seltsamen Überschrift Intrige. Ein Mann des Vorbilds aus dem Alten Testament. Das, was ihm widerfahren ist, behaupte ich, kann uns helfen, die wir heute mit Jesus unterwegs sind, unser Vertrauen vielmehr noch auf Gott zu setzen, ihm zuzutrauen, dass er auch in ausweglosen Lagen unseres Lebens in der Lage ist, uns zu helfen und uns eine neue Perspektive, eine neue Möglichkeit zu eröffnen. Es ist ja so, wenn man in eure Gemeinde kommt, hier nicht ständig ist, auch nicht so viele Menschen kennt, dann weiß man auch überhaupt nicht, wie es so dem Einzelnen geht. Das weiß ich in meiner Gemeinde ein bisschen besser, aber auch längst nicht von jedem. Also keine Ahnung, wie du heute Morgen in diesen Gottesdienst gekommen bist und was so zurzeit dein Leben ausmacht und bestimmt. Vielleicht geht's dir ja so richtig gut und du hast dich auf diesen Gottesdienst gefreut, vor allem auch jetzt, wo es ein bisschen wärmer draußen geworden ist, geht's uns sowieso allen ein bisschen besser. Aber vielleicht läuft's bei dir auch nicht gut und du wünschst dir nichts mehr, als eben, dass sich eine gute Lösung für das entwickelt, was im Moment dich so beschäftigt und quält. Und ich würde dir so sehr wünschen, würde mir persönlich so sehr wünschen, dass das, was ich heute Morgen sagen darf, dir ein Stück weiterhilft. Weil der gute Herr an deinem Herzen arbeitet und weil ich an dieser Stelle der sein darf, der das weitergibt. Das ist dann Gnade pur. Ich bete. Herr, und darum bitte ich dich, dass du meinen Mund füllst und dass er deinen Ruhm verkündigt, dass es um dich geht und um das Gute, das du für jeden, für uns vorgesehen hast. Danke für deine Gegenwart. Amen. Also es geht wieder um Josef, ein Mann aus alter Zeit, der uns zum Vorbild wird. Josef, der widersteht, der der Versuchung nicht nachgibt, als Sklave kommt er, wir haben es gehört, in das Haus eines reichen Ägypters, Potiphar heißt der, und Josef macht in seinem Haus Karriere. Nach einiger Zeit ist er der wichtigste Mann im Hause seines Herrn, er kümmert sich um das private Vermögen seines Dienstherrn, führt ein angenehmes Leben und, was die Bibel ausdrücklich betont, er sah richtig gut aus. Also ich dachte, beneidenswert und so typisch, erfolgreich und gut aussehend. Man gönnt sich ja sonst nichts. Da kommt so ein bisschen Neid auf diesen jungen Mann. Aber wir haben gehört, ganz schnell hatte er riesige Probleme, denn dass er so gut aussieht und so erfolgreich ist, das fällt auch Frau Potiphar auf, die nach einer gewissen Zeit nur noch ein Ziel hat. Ich will mit Josef schlafen. Als Josef sich standhaft weigert, nimmt das Unheil seinen Lauf und er wird Opfer einer wirklich infamen Intrige. Als die Erwartungen dieser Frau nicht erfüllt werden, greift sie zu List und Tücke. Als er ihren Verführungskünsten nicht erliegt, hält sie ihm am Obergewand fest, als er weggehen will, als er fliehen will, und dem armen Kerl bleibt nichts anderes übrig, als in der Unterwäsche das Weite zu suchen. Und mit seiner Kleidung in der Hand klagt sie Josef bei ihrem Mann an, der versuchten Vergewaltigung, und der junge Mann landet unschuldig im Gefängnis. Ein intrigantes Weib. Und sie weiß, ihr Mann wird ihr glauben, selbst wenn ihr ihr nicht glaubt. Der hat ja gar keine andere Wahl. Der will ja nicht das Gesicht verlieren. Also glaubt er dieser Geschichte nur zu gerne und seine Frau hat diese kleine oder diese kleinliche Rache. Nach allem, was man von Josef gehört hat aus den frühen Jahren, als er so der Lieblingssohn seines Vaters war, staunt man, was aus diesem Mann geworden ist. Aus einem verwöhnten jungen Kerl ist ein Mann geworden, der Überzeugung hat und dazu steht. Ein Mann mit Charakter und ein Mann mit Glauben. Und seine Antwort auf die Verführungskünste seiner Chefin beeindrucken. Ich lese uns das noch einmal, 1. Mose 39, 8 bis 9. Mein Herr braucht sich im Haus um nichts zu kümmern. Alles hat er mir anvertraut. Ich habe genauso viel Macht wie er. Nur dich hat er mir vorenthalten, weil du seine Frau bist. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das ist ein absolutes Vorbild. Ich wünsche es jedem von uns, wenn er in eine Situation kommt, wo der eigene Wille kollidiert mit dem Willen Gottes, dass du sagst, wie könnte ich ein so großes Unrecht gegenüber meinem Gott tun? Aber sein Widerstand wird ihm zum Verhängnis. Er wird verhaftet und kommt ins Gefängnis. 1. Mose 39, 19 und 20. Als Potiphar das hörte, geriet er in Zorn und ließ Josef ins Staatsgefängnis werfen. Und als Leser sagt man, toll, und was jetzt? Aus der Traum, wie geht's jetzt weiter? Eigentlich hat man sich ja so die Fortsetzung dieser Geschichte ein bisschen anders vorgestellt, so nach dem Motto, wenn ich schon Gottes Willen tue, dem Bösen widerstehe, die Chance mit einer attraktiven, verheirateten Frau zu schlafen nicht wahrnehme, dann wird Gott das doch belohnen, oder? Vielleicht denkst du, bewusst oder unbewusst, ich glaube an Gott. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Ich bekenne mich zu ihm, verbringe so viel Zeit in der Gemeinde, gib mir solche Mühe, seine Gebote zu befolgen. Das muss Gott doch belohnen, oder? Welchen Sinn macht sonst mein Christsein? Aber ihr Lieben, so läuft das nicht immer. Vieles, was uns passiert, verstehen wir nicht. Wir sehen uns so nach Fairness, aber wir stellen fest, das Leben ist nicht fair. Wir hoffen, dass das Gute belohnt und das Böse bestraft wird, aber so oft ist das nicht der Fall. Zumindest nicht unmittelbar. Also haben wir Pech oder Glück? Ist alles nur willkürliches Schicksal und ich muss hoffen, die bessere Seite zu erwischen, so nach dem Motto, oh, habe ich heute wieder Glück gehabt. Wenn es einen wesentlichen Grund gibt, sich auf Gott einzulassen, dann ist es der, von dem wir heute hören. Mein Leben als Kind Gottes ist kein Zufall. Ich bin nicht das Ergebnis eines sinnlosen Vorgangs, den wir Evolution nennen. Ich bin nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern ich glaube an Gott, der trotz allem und in allem seinen Plan mit meinem Leben hat. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig und sollte nicht vergessen werden, oft verstehen wir erst im Nachhinein die guten Wege Gottes. Und ich glaube, letzte Fragen werden erst in der Ewigkeit beantwortet. Nicht alles verstehen wir. Der Prophet Jesaja hat uns die Sicht Gottes überliefert an einer entscheidenden Stelle, Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich hoffe, wir erkennen, was der Unterschied ist oder was den Unterschied ausmacht. Für einen Menschen, der Gott vertraut, ist das Leben niemals bloßes Schicksal, niemals Spiel des Zufalls. Gott führt die Menschen, die ihm vertrauen, auch wenn die Muster seiner Führung nicht immer erkennbar sind. Und das musste Josef lernen. Und das müssen auch wir lernen, wenn wir ans Ziel kommen wollen. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich niemals vergessen werde. Ich war noch Jugendlicher und habe in einem überregionalen Chor im Ruhrgebiet mitgesungen. Es war eine besondere Zeit und wir waren mit unserem Chor in der Strafvollzugsanstalt von Werl, in der nur Frauen mit hohen und lebenslangen Haftstrafen saßen. Corrie ten Boom war dabei. Ich weiß nicht, wer von euch von dieser alten holländischen Christin gehört hat. Sie hatte Verwandte bei den während des Zweiten Weltkriegs durch die Nazis verloren und hatte selbst lange Zeit im KZ verbracht. Ihre Schwester starb dort. Corrie ten Boom hat zu diesen Frauen gepredigt und wir saßen als Chor im Hintergrund. Und ich werde nie vergessen, wie sie ein Stück Stoff hochgehalten hat, das über und über mit unterschiedlichen Fäden bedeckt war. Ein einziges Durcheinander. Und keiner, auch ich, nicht konnte mit diesem Gebilde irgendwas anfangen. Und dann sagte Corrie ten Boom zu dem, was sie da hochhielt, so sieht unser Leben aus, wenn wir ehrlich sind. Ein einziges Durcheinander. Jeder Faden steht für ein anderes Ereignis, für gute und schlechte Dinge. Und jetzt mit Blick auf die Frauen, die da saßen. Und in ihrem Leben sind es viele schlimme Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht empfindest du es im Moment auch ein bisschen so. Ein einziges Durcheinander. Und es wird immer schlimmer statt besser. Und so muss es ja auch Josef empfunden haben. Mein Leben ist verfuscht, vorbei. Nichts passt mehr zueinander. Damals in dieser Gefängniskapelle war es mucksmäuschenstill. Die Frauen starrten auf dieses Stück Stoff und hörten Corrie ten Boom zu. Und dann drehte Corrie dieses Stück Stoff um. Und sichtbar wurde ein wunderschönes, gesticktes Bild. Und ich weiß noch, viele der Frauen, die dort saßen, mit schrecklichen Geschichten fingen an zu weinen. Und als dann Corrie das so sagte, dass Gott in der Lage ist, aus einem verfuschten Leben noch etwas ganz Neues und Schönes zu machen, da zeigte das offensichtlich Wirkung. Jesus nachfolgen bedeutet, ich kenne den Schöpfer meines Lebens und ich glaube, dass er in der Lage ist, aus den Wirren meines Lebens etwas ungemein Gutes und Schönes zu machen. Nochmal zum Mitschreiben. Ich kenne den Schöpfer meines Lebens und ich glaube, dass er in der Lage ist, aus den Wirren meines Lebens etwas ungemein Gutes und Schönes zu machen. Wie ist es Josef ergangen? Von seinen Brüdern um ein Haar ermordet, dann aber als Sklave nach Ägypten verkauft, auf Nimmerwiedersehen, so hoffen die Brüder. Dann Opfer einer zurückgewiesenen Ehefrau, ohne Verhandlung landet er im Gefängnis. Wo ist da Gott? Josef, so möchte man dazwischen rufen, warum glaubst du noch? Was bringt dir das? Ich lese, wie es weiterging. Und wie gesagt, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir werden im Laufe dieser Predigtreihe noch staunen, was aus einem Mann wird, der aus Überzeugung an Gott festhält und ihm vertraut, der mit dem Psalmisten bekennt oder mit dem Psalmisten betet, dieses wunderschöne Gebet aus Psalm 73, die Verse 23 bis 26. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Also wie ging's mit Josef weiter? Opfer einer Intrige, Opfer einer Lüge. Insasse im Staatsgefängnis ohne jede Hoffnung auf Begnadigung. Lesen wir es. 1. Mose 39, 21 bis 23. Aber der Herr war auf Josefs Seite und sorgte dafür, dass der Gefängnisverwalter ihm wohlgesinnt war. Josef wurde zum Aufseher über die Gefangenen ernannt. Er war nun verantwortlich für alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter brauchte sich um nichts zu kümmern. Er vertraute Josef völlig, weil er sah, dass der Herr ihm half und ihm Erfolg schenkte. Der Kerl macht überall Karriere, selbst im Gefängnis. Und das Geheimnis? Aber der Herr war auf Josefs Seite. Das Gefängnis wird zu einem Ort der Nähe Gottes, weil ein Mann den Unterschied ausmacht. Ich denke, hier wurden im Leben des Josef die Weichen gestellt für ein Leben, das Wirkung zeigt und ja auch die Geschichte Israels dann maßgeblich beeinflusst hat. Eine aussichtslose Situation wird zur Gelegenheit Gottes, durch diesen Mann etwas Gutes zu bewirken. Und ich glaube, ein bisschen kennen wir das alle. Den Kranken aushaufenthalt, den Gott uns nicht erspart. Die Autopanne, die nicht eingeplant war. Die Stunden im Stau, die uns genervt haben. Aber dadurch hatten wir dann dieses Gespräch, diese Begegnung und haben gemerkt, wie Gott etwas mit uns vorhat, was wir vorher nicht planen konnten. 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, wurde Alexander Solschenizyn von den sowjetischen Machthabern in eines dieser schrecklichen Lager in Sibirien deportiert. Er schreibt in seinem Buch Archipel Gulag über diese schlimme Zeit und die unglaublichen Schrecken, die damit verbunden waren. Und er sagt, Zitat, erst als ich auf verrottetem Gefängnisstroh lag, merkte ich in mir die ersten Bewegungen des Guten. Nach und nach wurde mir enthüllt, dass die Trennungslinie zwischen Gut und Böse nicht zwischen Staaten verläuft, nicht zwischen Klassen und politischen Parteien, sondern mitten durch unser menschliches Herz. Daher segne ich dich, Gefängnis, dafür, dass du in mein Leben gekommen bist. Alexander Solschenizyn ist in den dunkelsten Stunden seines Lebens Gott begegnet und machte die Erfahrung, die auch Josef gemacht hat. Der Herr war auf seiner Seite. Ich weiß nicht, wie es dir geht, welche Erfahrungen du in den dunkelsten Stunden deines Lebens gemacht hast. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht. Vielleicht denkst du gar nichts mehr. Vielleicht schreit der eine oder andere auch von euch innerlich, soll ich für den Rest meines Lebens in der Warteschleife verharren? Ich kann dich nur bitten, mach es wie Josef. Vertraue, klammere dich an diesen Gott, so wie es viele hundert Jahre später Petrus getan hat, als unter ihm der Boden verschwamm. Klammere dich an Gott. Was passierte mit Josef? Nach einiger Zeit, Monate waren vergangen, vielleicht sogar Jahre, das wissen wir nicht genau, bekommt er zwei prominente Zellennachbarn, den Mundschenk und den Bäcker des Pharao. Die beiden waren zuständig für das Essen des Königs von Ägypten. Der Mundschenk war dem Pharao ganz nahe, qua Amt, und ein Mann des Vertrauens mit einer sehr wichtigen Aufgabe. In alten Zeiten passierte es hin und wieder, dass der amtierende Herrscher durch eine ordentliche Portion Gift ums Leben gebracht wurde. Es ging etwas rauer zu als heute. Bevor der Pharao also von dem, was man ihm servierte, überhaupt etwas aß, musste der Mundschenk probieren. Der war also so eine Art Bodyguard, musste sicher gehen, dass mit dem Essen alles in Ordnung war. Also ein echter Traumjob. Der Bäcker sorgte jeden Tag wie heute auch für frische Brötchen als staatlich anerkannter Hoflieferant. Aber irgendwas muss dann mit den beiden schiefgelaufen sein. Wir wissen nicht genau was. Vielleicht waren die Brötchen von gestern. Der Wein hatte Korken und der Vanillepudding war angebrannt. Was weiß ich, keine Ahnung. Auf alle Fälle, die beiden landen im Gefängnis und werden zu Mitinsassen des Josef. Eines Morgens treffen die drei sich beim Frühstück im Gefängnis und Josef fällt auf, dass seine Mitgefangenen so traurig aus der Wäsche gucken. Er hakt nach und fragt, warum die denn so traurig sind. Herauskommt, dass beide einen seltsamen Traum gehabt haben. Einen Traum, der sie zutiefst ängstigt und mit dem sie nichts anfangen können. Der Mundschenk träumte, was naheliegend ist, von Weintrauben. Drei Ranken blühen, reife Trauben, die ausgepresst und den Saft, den er dem Pharao zu trinken gibt. Der Bäcker träumt vom Brot, natürlich. In seinem Traum balanciert er einen Topf oder einen Korb mit broten auf seinem Kopf, aber dann kommen die Vögel und fressen ihm das gute Gebäck weg. Josef ist ein Mann Gottes. Er hat eine gute Verbindung nach oben und der Heilige Geist zeigt ihm, was diese Träume bedeuten. Der Mundschenk wird in 3 Tagen wieder in sein Amt eingesetzt. Der Bäcker wird in 3 Tagen sterben. Die erste Nachricht hätte ich auch gerne überbracht. Die zweite, einem Mann sagen, dass er noch 3 Tage zu leben hat. Es kann sehr anstrengend sein, Gottes Bote zu sein. Es kommt, wie es kommen musste. Nach 3 Tagen wurde der Bäcker hingerichtet und der Mundschenk in seine alte Position zurückgeholt. Und als er das Gefängnis verließ, verabschiedet er sich von Josef mit dem Versprechen, dich vergesse ich nicht. Ich werde mich beim Pharao für dich einsetzen. Und man denkt, ha, Gott, jetzt machst du's gut. Klasse. 1. Mose 40, 23. Doch der Mundschenk dachte nicht mehr an Josef. Er vergaß ihn einfach. Ja, toll. Klasse, lieber Gott. Das hat man davon, wenn man an dich glaubt, sich nicht korrumpieren lässt und vertraut. 2 Jahre sollen ins Land gehen, bis sich an Josefs Lage etwas verändert. Und ich denke, was für eine Enttäuschung. 2 lange, eintönige, elende Jahre im Gefängnis, vergeudete Zeit und immer wieder diese bange Frage, ist das nun das Ende? Für ewig in dieser Warteschleife? Wie viele von uns teilen mit Josef tief sitzende Erfahrungen enttäuschter Hoffnung? Ich habe noch keinen Ehepartner gefunden, immer noch nicht, obwohl ich schon so lange warte und bete. Ich hätte auch so gern das Abitur gemacht, aber meine Eltern wollten das nicht. Ich sollte Geld verdienen. Und jetzt ist es zu spät. Er hat mir gesagt, dass er mich liebt. Er hat mir den Himmel versprochen. Jetzt haben wir 3 Kinder und er eröffnet mir, dass er eine andere liebt. Wer ist an dir schuldig geworden? Wer hat dich vergessen? Wen hast du vergessen? Ungerechte Behandlung, Misshandlung, Verletzung können ja so unterschiedliche Gesichter haben. Das kann die eigene Familie sein. Einem Kollegen von mir ist das passiert. 4 Jahre lang hat sein Vater nicht mehr mit ihm gesprochen, als er ihm gesagt hat, dass er nicht Jurist, sondern Pastor werden will. Erst bei der Ordinationsfeier tauchte der Vater wieder auf, schaute seinen Jungen an und umarmte ihn weinend. Und das hat Jahre gedauert. Wie viele tragen von uns Narben ihrer Kindheit mit sich herum? Wie viele sind verraten und verkauft von den eigenen Eltern oder von den eigenen Kindern? Unerwartete Umstände verletzen uns. Ich spreche mit einem jungen Ehemann, der eine notvolle Zeit durchlebt. Seine Ehe scheint am Ende. Seine Frau trägt die Narben einer traumatischen Vergangenheit. Sie ist als junges Mädchen missbraucht worden und nun ist alles ans Licht gekommen. Die beiden schlafen nicht mehr miteinander. Er sehnt sich nach seiner Frau, will sie in die Arme schließen, aber sie kann nicht. Wie eingeschränkt kann unser Leben sein durch Umstände, durch Dinge, die uns passiert sind. Falsche Beschuldigungen schränken uns ein. Rufmord nennt man das. Irgendetwas hat man aufgeschnappt, eine Geschichte draus gemacht und die macht die Runde. Aber es ist nicht wahr. Fake News nennt man das heute. Und wenn du dich rechtfertigst, dann heißt es, wer sich verteidigt, der klagt sich an. Diese Geschichte soll passiert sein in einer Missionskirche in Indonesien. In der Gemeinde nimmt plötzlich der Gottesdienstbesuch dramatisch ab und der Pastor kann sich diese Entwicklung nicht erklären. Endlich nimmt er sich ein Herz und fragt ein noch verbliebenes Gemeindeglied, was denn los ist. Sichtlich verlegen antwortet die gute Pastor, man hat dich beobachtet, wie du deine Frau schlägst. Der Pastor ist entsetzt, weist das entschieden von sich und fragt, wann soll denn das gewesen sein? Die Frau antwortet, ja, man hat dich in deiner Wohnung gesehen, wie du mit einem Stock hinter deiner schreienden Frau hergelaufen bist. Und da dämmert es dem Pastor. Das stimmt. Meine Frau hat eine panische Angst vor Mäusen. Und in unserer Wohnung war eine. Und meine Frau ist davon weggerannt. Und die Maus hinter ihr her. Und ich mit dem Stock hinter der Maus her. Lustige Geschichte. Aber stell dir mal vor, sowas passiert dir. Die Geschichte mit der Maus nimmt dir doch keiner ab. Du bleibst Pastor, der seine Frau schlug. Ist mir zum Glück nicht passiert. Aber was will ich damit sagen? Die eigene Familie kann uns verletzen, Umstände können es, üble Nachrede kann es oder Unfaires verlassen und im Stich lassen. Ich war ein kleiner Junge, 5 Jahre alt. Die Kinderärztin meinte, ich sei zu zart und schickte mich zur Kinderkur nach Wiek auf Föhr. 5 Jahre alt, 6 Wochen weg von zu Hause auf dieser dämlichen Insel. Also eigentlich ja wunderschön, also Wiek auf Föhr, wunderschön, heute fast unbezahlbar. Aber mit 5 Jahren hast du dafür keinen Blick. Krank bin ich auch noch geworden, ich habe so dunkle Erinnerungen an diese Zeit. Ich kann mich noch an einsame Nächte in einem riesigen Schlafsaal erinnern. Neben mir haben sich die Kinder in den Schlaf geweint und ich kann nur sagen, grausig. Was ist in deinem Leben Schlimmes passiert? Was hat dein Leben beeinflusst? Wie geht's dir damit? Du hast immer 2 Möglichkeiten. Die eine ist, du gehst die ganze Sache ohne Gott an. Dann hast du halt Pech gehabt. Und je nachdem, ob du eher ein sonniges, optimistisches oder ein schwermütiges Temperament hast, wirst du damit fertig oder auch nicht. Zufall, Glück, Pech, das sind dann die Kategorien, die dein Leben beschreiben. Du hast niemanden, nur dich selbst. Und die andere Möglichkeit ist, du erkennst, dass Gott durch die Nöte und Schwierigkeiten in deinem Leben zu dir spricht. Und du hörst nicht auf zu vertrauen, weil du Gott glaubst, ihm aufs Wort glaubst. Und zu seiner Zeit hilft er dir nachhaltig und wunderbar. Es gibt einen Bibelvers, den eigentlich jeder auswendig kennen sollte, weil er eine ewige Wahrheit enthält, einen Trost und eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was hier auf der Erde an Hilfe zu erfahren ist. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das heißt nicht, dass alle Dinge gut sind, aber sie dienen denen, die Gott lieben, zum Besten. Weil Gott nicht aufhört, an uns zu arbeiten und uns ans Ziel zu bringen. 1989 war unsere Kapelle in Bremen-Hastedt endgültig zu klein und wir haben nach einem neuen Gebäude gesucht. Ganz in der Nähe wurde ein Postgebäude uns angeboten zu einem guten Preis und in der Sitzung der Gemeindeleitung sollte darüber abgestimmt werden, ob wir es kaufen. Wir waren 12 und unter uns galt bei wichtigen Entscheidungen gilt Einstimmigkeit. Entweder alle sind dafür oder wir machen es nicht. 11 waren dafür, darunter der Gemeindeleiter und ich. Einer war dagegen, natürlich der, mit dem es sowieso immer schwierig war. Wir haben damals zähneknirschend den Plan aufgegeben. 1 Jahr später bekamen wir den Hinweis auf ein Grundstück in Habenhausen, was wie für uns gemacht war und 1000-mal besser als dieses olle Postgebäude. Und ich weiß nicht, wie oft ich in den darauffolgenden 30 Jahren Gott immer wieder gedankt habe, dass dieser Mann unsere Pläne gestört, zerschlagen hat, damit wir Gottes Plan entdecken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Josef sollte das erfahren, wir können das erfahren, weil wir nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, sondern um den Vater im Himmel wissen. Und deshalb muss ich dich jetzt fragen, kennst du ihn? Gott, den Vater im Himmel, Jesus Christus, deinen Herrn und Retter. Er sagt es in unser Leben, in die augenblickliche Situation hinein, Matthäus 11, 28. kommt alle her zu mir, die ihr mühselig oder die ihr euch abgemüht habt und eurer Last leidet, ich werde euch Frieden geben. Jesus sagt das. Josef lernte Gott kennen als den, der die wirren Fäden seines Lebens geordnet hat. Er lernte ihn kennen als den Herrn, der aus dem Gewirr und Chaos seiner Wege ein herrliches Muster formte. Fortsetzung folgt, ihr müsst also wiederkommen. Und das eine steht fest, dieser Gott hat sich nicht verändert in den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Der Gott, der auf Krummlinien im Leben des Josef eine neue Geschichte geschrieben hat. Der Gott ist auch dein Gott, der Vater im Himmel, der dich liebt und Gutes mit dir vorhat. Der das eine für dich will, dass du das Ziel erreichst und eines Tages mit ihm die Ewigkeit teilst. Und erlaubt mir an dieser Stelle noch ein Wort an die Menschen hier in diesem Gottesdienst, die Gott so persönlich nicht kennen. Wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du bereit bist, an ihn zu glauben und ihm dein Leben anzuvertrauen, wenn du den kennenlernen willst, der aus deinem Leben ein herrliches Muster formt, dann bitte wage es. Vertrau ihm dein Leben an. Gleich nach dem Gottesdienst kann das geschehen. Hier sind Mitarbeiter von uns, die gerne mit dir reden und mit dir beten. Gott segne dich. Gott segne uns alle. Ich bete. Ja, und so bitte ich von Herzen für die, die schon lange mit dir unterwegs sind und die an der einen oder anderen Stelle ganz schön ins Fragen, ganz schön ins Trudeln kommen, wo Dinge zu klären sind, wo es Schwierigkeiten gibt. Herr, komm du und dann schenk den Frieden und das feste Vertrauen, dass du zu deiner Zeit mit deiner Hilfe kommst. Herr, bitte stärke unseren Glauben. Und ich darf dich für die bitten, Herr, die dich noch gar nicht kennen. Du weißt um sie. Weißt, wer hier sitzt und nicht wirklich überzeugt von sich sagen kann, dass er ein Kind Gottes ist. Herr, dann komm du und schenk den Mut und das Vertrauen, diese tiefe Sehnsucht nach dir und nach einem Leben in deiner Gegenwart. Danke, du treuer Gott. Danke für dein Reden. Danke für die Zeit, die du uns schenkst, immer wieder. Wir ehren dich und beten dich an. Amen.